ihm ist, wird es ein Pandit und macht keinen Unterschied zwischen Freunden, Feinden und sich selbst. Dann denkt man intelligenterweise, jeder Einzelne ist ewiglich ein Diener Gottes und deshalb sind wir nicht voneinander verschieden. Erläuterung. Als Prahlad Maharaj von seinen Lehrern und von seinem dämonischen Vater gefragt wurde, wie seine Intelligenz verunreinigt worden sei, antwortete Prahlad, was mich anbelangt, so ist meine Intelligenz nicht verunreinigt worden. Vielmehr habe ich dank der Gnade meines spirituellen Meisters und der Gnade meines Herrn Krishna gelernt, dass niemand mein Feind und niemand mein Freund ist. Eigentlich sind wir alle ewige Diener Krishnas. Doch weil wir unter dem Einfluss der äußeren Energie stehen, glauben wir, wir seien als Freunde und Feinde unseres Nächsten von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt. Diese falsche Vorstellung ist nun berichtigt worden und deshalb denke ich, im Gegensatz zu gewöhnlichen Menschen, nicht mehr, dass ich Gott bin und dass meine Mitmenschen meine Freunde oder Feinde sind. Nun habe ich die richtige Sicht, dass jeder ewiglich der Diener Gottes ist und dass es unsere Pflicht ist, dem höchsten Meister zu dienen. Denn dann werden wir als Diener gleichberechtigt auf einer Stufe stehen. Für die Dämonen ist jeder entweder ein Freund oder ein Feind. Doch für die Vaishnavas steht jeder Einzelne auf derselben Stufe, denn jeder ist ein Diener des Herrn. Ein Vaishnava behandelt andere Lebewesen daher weder als Freunde noch als Feinde, sondern versucht stattdessen, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und jedem klarzumachen, dass wir als Diener des höchsten Herrn alle eins sind, dass wir aber unser wertvolles Leben sinnlos vergeuden, wenn wir Nationen, Gemeinschaften und andere Gruppen von Freunden und Feinden schaffen. Jedermann sollte zur Ebene des Krishna-Bewusstseins aufsteigen und so als Diener des Herrn die Einheit fühlen. Obwohl es 8.400.000 Arten des Lebens gibt, fühlt ein Vaishnava diese Einheit. Die Ishopanishad gibt uns folgenden Rat. Ekatvam Upashyata. Ein Gottgeweihter sollte die Sicht haben, dass sich die höchste Persönlichkeit Gottes im Herzen eines jeden befindet. Und zudem sollte er jedes Lebewesen als ewigen Diener des Herrn sehen. Dies wird als Ekatvam, als Einheit bezeichnet. Obwohl zwischen dem Meister und dem Diener eine Beziehung besteht, sind der Meister und der Diener eins, weil sie beide spirituell sind. Auch das ist Ekatvam. Der Vaishnava versteht den Begriff Ekatvam also anders als der Mayavadi. Hiranyakashipu fragte Prahlad Maharaj, wie er ein Feind seiner eigenen Familie geworden sei. Er sagt hier, unsere Gäste, Hiranyakashipu ist ein Superdämon, der sich das Universum untertan macht, indem er Indra, den Regenten des Universums, von seinem Thron verjagte und stattdessen diesen Thron annahm. So, sein eigener Sohn war ein großer Geweihter Krishnas und wie wir gleich hören werden, war Hiranyakashipu darüber so gestört, er betrachtete seinen Sohn als ein Dorn im eigenen Körper. Er war so gestört, dass er Anstalten machte, Prahlad Maharaj zu töten. Schließlich eskalierte das in dem Versuch, Hiranyakashipu seinen eigenen Sohn im Familienhaus, also im Palast, zu töten, indem er ihm mit einem Schwert den Kopf abschlagen wollte. Doch das wurde glücklicherweise verhindert von Lord Nrisimhadev, also Krishna, der die Form Nrisimhadevs annahm, um seinen geweihten Prahlad Maharaj zu schützen. So, Hiranyakashipu fragte Prahlad Maharaj, wie er ein Feind seiner eigenen Familie geworden sei. Wenn jemand von einem Feind getötet wird, ist es nur natürlich, dass alle Mitglieder der Familie des Getöteten dem Mörder feindlich gesinnt sind. Doch Hiranyakashipu sah, dass Prahlad mit dem Mörder Freundschaft geschlossen hatte. Und dazu muss ich sagen, dass der Bruder Hiranyakashipus bereits von Varaha, einer Inkarnation Krishnas, getötet worden war. Und Prahlad Maharaj schlug sich also jetzt auf die Seite Krishnas und deswegen war Hiranyakashipu völlig aus der Fassung gebracht worden. Deshalb fragte er, wer hat dir diese Art von Intelligenz gegeben? Hast du dieses Bewusstsein von selbst entwickelt? Weil du ein kleiner Junge bist, muss dich jemand dazu verleitet haben, so zu denken. Prahlad Maharaj wollte antworten, man könne Vishnu gegenüber nur dann eine wohlgesinnte Haltung entwickeln, wenn einem der Herr gewogen sei. Sa Yadanu Vrata. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, ist Krishna der Freund eines jeden. Suridham Sarvabhutanam Yadvaman Shantimritshati. Der Herr ist keinem der Millionen von Lebewesen jemals feindlich gesinnt, sondern ist stets allen ein Freund. Das ist das wahre Verständnis. Wenn man denkt, der Herr sei ein Feind, hat man eine Pashubhuti-Intelligenz, die Intelligenz eines Tieres. Man denkt fälschlich, ich bin anders als der Feind und der Feind ist anders als ich. Der Feind hat das getan und deshalb habe ich die Pflicht, ihn zu töten. Diese falsche Vorstellung wird im Allgemeinen als Bhidagathasati bezeichnet. In Wahrheit ist jeder ein Diener des Herrn, wie im Chaitanya Charitamrita bestätigt wird. Je werde Swarupaya Krishnera Nityadas. Als Diener des Herrn sind wir eins und von Feindschaft oder Freundschaft kann gar keine Rede sein. Wenn man tatsächlich versteht, dass jeder Einzelne von uns ein Diener des Herrn ist, wie kann man dann jemanden als Feind oder Freund betrachten? Um des Dienstes am Herrn willen sollte jedermann seinen Nächsten freundlich behandeln. Jedermann sollte seinen Nächsten für seinen Dienst am Herrn loben und sollte nicht auf seinen eigenen Dienst stolz sein. Das ist die Vaishnava-Haltung, die Vaikuntha-Haltung. Es mag zu Wettkämpfen kommen und die Diener mögen offensichtlich wetteifern, wer seinen Dienst besser ausführt. Doch auf den Vaikuntha-Planeten würdigt jeder den Dienst des anderen Dieners und niemand urteilt abfällig über seinen Nächsten. Das ist Vaikuntha-Wettkampf. Bei einem solchen Wettstreit kann von Feindschaft keine Rede sein. Jeder soll dem Herrn nach bestem Wissen und Gewissen dienen dürfen und jeder Einzelne soll den anderen für ihren Dienst Anerkennung zollen. So wird es auf dem Vaikuntha-Planeten gehandhabt. Da jeder Diener ist, stehen alle auf derselben Stufe und jeder darf dem Herrn entsprechend seiner Befähigung dienen. Das wird in der Bhagavad Gita 15.15 bestätigt. Sarvasya Chaham Vidhi Sanivishtu Matas Mithir Gyanam Apohanam Cha. Der Herr befindet sich im Herzen eines jeden und gibt dem Diener je nach dessen Haltung Weisungen. Allerdings gibt der Herr den Nicht-Gottgeweihten und Gottgeweihten unterschiedliche Weisungen. Die Nicht-Gottgeweihten fordern die Autorität des höchsten Herrn heraus und erhalten deshalb vom höchsten Herrn solche Eingebung, dass sie den Dienst am Herrn Leben für Leben vergessen und von den Naturgesetzen bestraft werden. Wenn dagegen ein Gottgeweihter den aufrichtigen Wunsch hat, dem Herrn zu dienen, gibt ihm der Herr andere Weisungen. Der Herr sagt in der Bhagavad Gita, Tesham satata yoktanam bhajatam prutitovakam dadhani utyogam tam jenamam upayantite. Den, die mir fortwährend hingegeben sind und mich mit Liebe verehren, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. In Wahrheit ist jeder Diener nicht Freund oder Feind und jeder Einzelne wird in seiner Handlung vom Herrn anders geführt. Der Herr lenkt jedes Lebewesen entsprechend seiner Mentalität. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanandane Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nivase Sasunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Sayadunu vata pungsam pasu buddhir vivityate anya esha tatanyoham iti bhedagatasati. Wenn die höchste Persönlichkeit Gottes mit einem Lebewesen aufgrund seines hingebungsvollen Dienstes zufrieden ist, wird es ein Pandit und macht keine Unterschiede zwischen Freunden, Feinden und sich selbst. Dann denkt man intelligenterweise, jeder Einzelne ist ewiglich ein Diener Gottes. Und deshalb sind wir nicht voneinander verschieden. Dies ist eine wichtige Unterweisung für jemanden, der sich im spirituellen Leben beschäftigt. Man muss die spirituelle Sicht entwickeln im spirituellen Leben, mit der man jedes einzelne Lebewesen in seiner eigentlichen, ursprünglichen Stellung als Diener Krishnas versteht. Die Bhagavad Gita beschreibt die philosophischen Grundlagen für diese Sicht, indem sie zunächst einmal vom materiellen Körper. Die Schlussfolgerung ist Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini, dass ein Pandit, ein selbstverwirklichter Weiser mit gleichen Augen, ein Hastini, das ist ein Elefant, ein Brahmana, also ein, jemand, der sich in den vedischen Schriften auskennt, ein Hund, eine Kuh und sogar den Hundeesser sieht. Er macht also keine Unterschiede, der Mensch mit der spirituellen Sicht, zwischen Lebewesen aufgrund dessen unterschiedlichen Körper. Er sieht die spirituelle Seele und kommt somit zur Sicht von Ekatvam, Einheit. Nun, der weniger intelligente Transzendentalisten missverstehen diesen Begriff der Einheit, indem sie denken, dass jedes Lebewesen, weil es ja nicht der Körper ist und weil es spirituell ist, Gott sei. Doch das heißt es, das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Nachdem wir die materielle Lebensauffassung ausgeschüttelt haben, sollten wir nicht die spirituelle Wirklichkeit auch noch ausschütten. Die materielle Lebensauffassung ist Vedagata, dass man Unterschiede macht, eben aufgrund des unterschiedlichen Körpers und der unterschiedlichen Lebewesen. Jetzt sollten wir aber nicht damit, dass wir diese Unterschiede aufhören zu sehen, gleichzeitig den fundamentalen Unterschied zwischen dem winzig kleinen Lebewesen, was ein Angsa ist, ein Teil Gottes, und Gott selber auch noch ausschütten. Das ist also sagen wir mal, das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Das wäre doch nicht nötig. Das Badewasser kann man nach dem Bad ausschütten, aber nicht das Kind, weil sich das dann verletzt und es zu größeren Katastrophen kommt. So ist es auch als eine Katastrophe im spirituellen Leben anzusehen, wenn das Lebewesen, nachdem es sich von der materiellen Lebensauffassung getrennt hat, jetzt den großen Fehler macht, sich als eins mit dem Herrn anzusehen. Aber lasst uns kurz unsere Aufmerksamkeit auf diesen Sanskrit-Begriff Vedagata-Sati wenden. Veda heißt Unterscheidung, Gata habend, und Asati bedeutet, was verheerend ist. Die materialistische Lebensauffassung steht auf dieser materiellen Sicht, dass man Unterschiede macht zwischen den einzelnen Lebewesen aufgrund deren Situation und sich deswegen unterschiedlich diesen Lebewesen gegenüber verhält, nämlich einmal als Feind und einmal als Freund. So wie diese Lebensauffassung einsetzt, befinden wir uns im materiellen Leben. Wir sehen Menschen, die uns bestätigen in unserer Lebensauffassung, die uns vielleicht in unserem egozentrischen Dasein den Schulterklaps geben, der uns aufrichtet, indem sie uns loben oder auch uns anerkennen in dieser Art und Weise, also unsere Freunde an, und bilden Gruppen, eine Familie, ein Interessenkreis, ein Club und, oder eine Nation oder sogar international, dass wir denken, wir sind alles Menschen und humanitär, die Gruppe der Humanisten mit humanitären Interessen vertreten. Dass in dieser Sicht, die ich beschrieben habe, macht man also eine Gruppe von Freunden auf. Und so wie man Freunde entwickelt, sieht man Menschen, die nicht in diese Lebensauffassung passen, sofort als Feinde. Ich möchte hier über die verheerende Sicht der kommunistischen Weltordnung denken, die alle Leute, die nicht mit der Ansicht dieser Philosophie einverstanden sind, sofort als Feinde betrachtet und im verschwinden lässt in Sibirien oder Folterkammern. Ich habe also, wie gesagt, gerade diesen erschütternden Bericht ist mir von Tibet vorgefallen, wo die Befreiungsfront oder die Volksarmee, also das Ganze auf Geheiß von Mao, das Ganze bereit war, das ganze Land, die ganzen Tibetaner in Gefängnisse zu stecken, weil sie nicht kooperieren wollten mit eben dieser Ansicht von Marxismus und Leninismus. Die sahen daran nichts Verkehrtes. Das waren einfach Feinde. Und die mussten jetzt befreit werden von ihrer Lebensauffassung, von ihrer, wurden deswegen in Gefängnisse gesteckt. Das ist für einen Materialisten nicht unlogisch, diese Art zu denken. Für uns ergibt das nicht so viel Sinn. Wie soll man jemanden befreien, indem man ihn ins Gefängnis steckt? Aber das ergibt Sinn, wenn man die Menschen einteilt, entsprechend dieser verheerenden Sicht, Asati, in Freunde und Feinde. Auch die, ich möchte das als eine ausgewogene Präsentation verstehen, auch die Amis, die gesagt haben, besser tot als rot, haben natürlich die gleiche Sicht. Das sollen sie gar nicht erfahren. Das versteht sich von selber. So, diese Sicht äußert sich auch bei Menschen, die zum Beispiel für den humanitären Internationalismus eintreten, aber die Tiere töten. Sie denken, wir sind Menschen, die Tiere sind für unseren Lebensunterhalt bestimmt und wir machen dann eine Gruppe der weniger intelligenten Geschöpfe, die der Mensch das Recht hat zu essen. Aber auf einer Ebene, auf die es mir hier viel mehr drauf ankommt, als auf diese politischen Betrachtungen. In diesen Betrachtungen wollte ich nur zeigen, wie relevant diese Sicht ist heute, wo aufgrund dieser unterschiedlichen Sicht ja Kriege wie der Golfkrieg entstehen können, wo also Tausende von Menschen ihr Leben im Wüstensand aushauchen müssen. Viel wichtiger scheint es mir, dieses auf einer eher persönlichen Ebene zu betrachten, da wir ja zunächst einmal tunlichst darum bemüht sein müssen, die Spiritual Wissen auf unser persönliches Leben zu beziehen. Wir müssen uns fragen, ob wir von dieser Mentalität frei sind. Auch wenn man zum spirituellen Leben kommt, kann diese Mentalität noch da sein, indem man auch in einer spirituellen Gemeinschaft Freunde bzw. ja, Feinde möchte ich hier nicht so sagen, weil so niemand einen anderen Devotee sieht, aber auch, sagen wir, Kumpel und Distanzierte sieht. Und zu diesen Menschen oder auch Transzendentalisten und Geweihten, die eine eher distanzierte Haltung einnimmt und vielleicht sogar manches bei ihnen mit Missgunst betrachtet. Diese Sicht ist, kann verheerend sich auswirken, weil sie eben materiell ist und nicht spirituell, wo man jedes Lebewesen als Teil Gottes sieht und natürlich die Gottgeweihten insbesondere als Krishna sehr, sehr lieb erkennt. Prabhupada macht hier eine interessante Bemerkung zu einer Haltung, die sich auch im Krishna-Bewusstsein aus manchmal, die da ist, eine sehr liebenswerte und sehr interessante und sehr brisante Haltung, die die Gottgeweihten einem umso lieber machen, je mehr man diese Haltung sieht. Es mag zu Wettkämpfen kommen und die Diener mögen offensichtlich wetteifern, wer seinen Dienst besser ausführt. Zum Beispiel machen wir sogenannte Marathons, wo es darum geht, viele Devotis, viele Literatur zu verteilen zur Freude Krishna. Und manchmal kommen Ausdrücke wie, du hast den anderen aber ganz schön reingenommen. Das ist mehr ein Begriff, glaube ich, aus dem Catchen, einer sehr groben Art des Volkssportes, wo der Sieger den anderen reinnimmt in Schützkasten und so weiter und so fort. So wir manchmal unter den Devotees gibt es eine Art Wettkampf, wer seinen Dienst besser ausführt. Doch auf den Vaikuntha-Planeten, das sind die spirituelle Welt, würdigt jeder den Dienst der anderen Diener und niemand urteilt abfällig über seinen Nächsten. Das ist Vaikuntha-Wettkampf. Bei einem solchen Wettstreit kann von Feindschaft keine Rede sein. Und es ist also anders als die Gefühle, die bei einem Fußball-Länderspiel auftreten, wo plötzlich die Fans die Gegenseite mit betongefüllten Blechdosen bewerfen und sie versuchen zu schädigen. Wir mögen uns manchmal sehr bemühen, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Und wir mögen bei dieser Bemühung manchmal die, sagen wir mal, jemand anderes vor Augen haben und uns denken, Mensch, dieser Devotee, dieser Geweihte hat sich hervorgetan durch viel mehr Hingabe. Und so mögen wir uns vornehmen, uns doch noch mehr hinzugeben als dieser spezifische Devotee, also ihn zu übertreffen in einem transzendentalen Wettkampf. Doch das darf niemals dazu führen, dass man abfällig über andere urteilt oder sie eben in diese Kategorie einteilt, wo man vielleicht sogar missgünstig oder, nennen wir das Wort ruhig, neidisch gegenüber auftritt. Das wäre eine materielle Sicht, wobei man vergessen hat, dass jeder Einzelne ein ewiger Diener des Herrn ist und im Dienste des Höchsten beschäftigt ist. So, dieses Krishna-Bewusstsein ist eine sehr transzendentale Sicht der Dinge und jemand, der das große Glück hat, mit dieser transzendentalen Wissenschaft Wissenschaft mal in dem Sinne, dass man, wenn man es ausführt, zu einem Ergebnis kommt, was über die Jahrtausende gegeben, also erreicht worden ist. Wenn man in Kontakt kommt mit diesem transzendentalen Wissen, diesem zur Weisheit erblühten Wissen, möchte ich sagen, Vigyan erblühten Gyan, so hat man eine großartige Chance. Dieses Krishna-Bewusstsein wird, wie es ist, intakt heruntergereicht durch eine Nachfolge von spirituellen Meistern, welche die Frucht der transzendentalen Verwirklichung präsentiert, so wie es ist. Wer diesen Pfad akzeptiert, der von den Acharyas, von den großen Seelen, die Freiheit vom materiellen Dasein erlangt haben, aufgezeigt wird, er befindet sich auf dem Pfad der Erleuchtung. Dieser Pfad der Erleuchtung ist immer ein anderer als der Pfad des Matra-Denkens. Es wird also so sein, dass sich der Mensch im spirituellen Leben immer unterscheidet von den Menschen im materiellen Leben. Dass es zu einer Art, wie soll ich mich ausdrücken, einem Kontrast kommt. Doch während der Materialist bei diesem Kontrast die Gottgeweihten sofort als seine Feinde betrachtet, ach, die Komischen sind so komisch gekleidet, haben so komische Ansichten, stehen zu so einer unmenschlichen Zeit auf wie 34 und so weiter, betrachtet der Transzendentalist die Materialisten niemals missgünstig und grenzt sich in Missgunst ab vor denen. Das ist ein wichtiger Zug im spirituellen Leben. Es sind Unterschiede da. Die Bhagavad Gita spricht davon, dass der Mensch im spirituellen Leben was Nacht ist für alle Wesen, sagt Krishna in der Bhagavad Gita, ist die Zeit des Erwachens für den nach innen gekehrten Weisen. Also es ist ein totaler Unterschied in den Lebensauffassungen und in den Wertvorstellungen da. Doch der nicht Gott, doch während der Nicht-Gottgeweihte dies als Anlass für Feindschaft sieht, sieht der Gottgeweihte dies nicht als einen Anlass für Feindschaft und geht zu den gefallenen Seelen und erhebt sie. Er bringt sie somit zum Pfad des transzendentalen oder des spirituellen Lebens und wie ich schon sagte, dieser Pfad ist eine leuchtend klare Straße, so möchte man es am liebsten beschreiben, wenn man diesen Urdhva-Pundra, wenn man das übersetzt in den Sanskrit-Begriff, Urdhva-Pundra, der Weg, der nach oben geht und der voller Licht ist, so definiert Srila Bhakti Vinod Thakur diesen Weg, den die großen Seelen aufgezeigt haben. So wie man ihn betritt, wird man mit einer transzendentalen Energie ausgestattet sein und das Leben verändert sich. Es ist praktisch ein Schritt aus der Dunkelheit des materiellen Daseins in den Schritt auf eine hell erleuchtete Straße. Ich möchte euch kurz jetzt aus dem Bhagavatam vorlesen, wie der Pfad eines Devotees verläuft und das Leben eines Devotees. Die Devotees, die Geweihten des Herrn, werden ganz besonders vom Herrn beschützt, sodass sie auf einer Stufe, sodass sie unfehlbar werden. Der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes beginnt, wenn der gottgeweihte Dienst ausführt, wie er in der Nachfolge von großen Seelen gelehrt wird. Also so wie der Gottgeweihte den transzendentalen Pfad betritt, setzt der Schutz des Herrn ein und er gerät unter die Kontrolle der inneren Energie. Mahatmanas Tumang Pata Devin Prakritim Ashwata. Die Sinne des Geweihten, weil sie im ich muss das aus dem Englischen übersetzen, deswegen ein bisschen stocken. Die Sinne des Gottgeweihten werden, weil sie im Dienst des Herrn beschäftigt sind, niemals von der Anziehung falschen materiellen Genusses abgelenkt werden. Die Pläne des Gottgeweihten werden niemals vereitelt. All dies liegt an der Anhaftung des Gottgeweihten an den Dienst des Herrn. Dies ist der Standard für Vollkommenheit und auch Befreiung. Jeder, angefangen vom Brahma, dem Weltenschöpfer, bis herunter zu den menschlichen Wesen, wird sofort auf den Pfad der Befreiung gesetzt, einfach, wenn er in großer Ernsthaftigkeit an den höchsten Herrn anhaftet, Sri Krishna, den ursprünglichen Herrn. Jeder, der ernst im Herzen ist und in der Seele und der eine enge Berührung mit der Persönlichkeit Gottes in der Beziehung des transzendentalen, liebevollen Dienstes sucht, wird immer unfehlbar sein in Worten und in Handlungen. Der Grund ist, dass der höchste Herr die absolute Wahrheit ist und alles, was ernsthaft mit der absoluten Wahrheit in Einklang gebracht wird, erreicht die gleiche transzendentale Eigenschaft. Das ist etwas, was die Devotees in dieser transzendentalen Bewegung erfahren haben. Wir sind, wie soll ich mich ausdrücken, sehr viele von uns sind im materiellen Sinne nicht, also haben keine Examinas und so weiter und so fort. Es gibt auch viele, die das haben, aber es ist nicht so, dass all die Devotees, sagen wir mal, mit materiellem Wissen versehen sind. Trotzdem sorgt Krishna dafür, dass wenn die Devotees ernsthaft sind, dass ihre Tätigkeiten erfolgreich sind. Ich möchte ein Beispiel geben aus der Farm. Wir haben uns ernsthaft bemüht, für Krishna einen Tempel zu bauen, hatten aber nicht die Baugenehmigung. Etwas, was in Deutschland sehr schwierig zu bekommen ist. Trotzdem waren wir so enthusiastisch, dass wir anfangen zu bauen und zu bauen und zu bauen. Nur das ist absolut gefährlich, denn die Baubehörde kann solch ein Gebäude, was ohne Genehmigung gebaut ist, einreißen. Und da gibt es unglaubliche Geschichten davon, wie das stattgefunden ist. Aber obwohl diese Tätigkeit nach äußerlichen Maßstäben vielleicht sogar leichtsinnig war, ist da kein Schaden entstanden. Am Tage, als es fertig war, oder zwei Tage davor, kam der Bescheid, es ist genehmigt worden. Krishna beschützt mit anderen Worten auch die Handlung eines Devotees, der ernsthaft im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, indem er ihn unter den Schutz seiner inneren, seiner transzentalen Energie gestellt hat. Während auf der anderen Seite diejenigen, die sich mit materieller Wissenschaft und materiellen Wissen ausrüsten, aber keine echte Berührung mit der absoluten Wahrheit haben, mit Sicherheit Fehlschläge erleiden müssen und in Unwahrhaftigkeit geraten. Einfach, weil sie nicht in Berührung sind mit der absoluten Wahrheit. Ich möchte hier ein Beispiel geben, was geschichtlich im Herzen zieht. Das ist Gorbatschow, den wir selber sehr oft als Gorangaschow bezeichnet haben. Goranga ist ein Name von der letzten Inkarnation Krishnas. Nicht? Eben weil er, anders als die greisen Väter in der russischen Regierung, den Devotis die Erlaubnis gab, frei das spirituelle Leben auszuführen. Doch weil Gorbatschow keine sehr, sagen wir, ernsthafte und aufrichtige Beziehung zur absoluten Wahrheit hatte, sind selbst ihm, der ja wirklich moralisch und so weiter doch beachtenswert ist, starke Fehler unterlaufen, sodass er jetzt von seinen Leuten mit faulen Eiern beworfen wird. Also, es ist im Gerede, dass man ihn absetzen will. So, das muss geschehen. Das muss jedem geschehen. Selbst Gandhi, Prabhupada sagte ihm ganz eindeutig, du musst jetzt deine Beziehung zur absoluten Wahrheit herstellen. Wenn du einfach, du bist ein erfolgreicher Mensch, jeder kennt dich, aber selbst Acharya Kripalini, sein engster Berater, hat sich jetzt abgewandt von dir. Und Gandhis Lebenswerk ist später vernichtet worden, weil er diesen Rat nicht hielt. Er wollte immer Einheit zwischen Muslimen und Hindus erlangen, in einem einigen Indien. Das Ganze wurde jedoch gespalten aufgrund dieser, sagen wir einmal, Bedagati. Die Leute waren Feinde zwischen Hindus und Muslims, und es wurde ein eigener Muslimstaat geschaffen, was bis heute tiefste Auswirkungen in das politische Leben Indiens hat und immer wieder zu gewalttätigen Ausbrüchen kommt. Der Streit zwischen Hindus und Muslims ist sogar so stark, dass man jetzt ein extra Visa braucht, um den Pilgerort Vrindavan zu besuchen, weil die Muslime da so aufgebracht sind, zu Recht, wie ich meine, über die religiösen Verfolgungen durch die Hindus, dass immer die Hindus haben die nicht verfolgt. Die wollten einfach, anyway, wir wollen da gar nicht zu tief reingehen, dass da jetzt Gefahr besitzt für Leib und Seele, wenn man da hingeht. Sagt man also. So, das muss geschehen, wenn man nicht auf der spirituellen Ebene ist. Ob man Gandhi oder Gorangaschow heißt, man muss auf diese Ebene kommen. So, selbst wenn man weltliches Wissen hat und Wissenschaft. Deswegen sagen wir im spirituellen Leben, ist es nicht nötig, weltliches Wissen anzuwerben. Was wir erreicht haben, das ist genug. Da kann man einen Schlussstrich untersetzen unter dieses unglückliche Kapitel des weltlichen Lebens und sich einfach mit großer Entschlossenheit in Krishnas Dienst beschäftigen. Krishna wird, dann wird man auf diesen Pfad der Erleuchtung kommen, und Krishna wird selber das gut machen, was bei seinen Devotis vielleicht noch fehlt. Das heißt jetzt auf der anderen Seite nicht, dass wir Fehler, die wir als Fehler erkannt haben, aus Bequemlichkeit weiter mit uns schleppen sollen. Als die Araber ihre Fallschirme bekamen, sahen sie es nicht für nötig, die Fallschirme sorgfältig zu falten und sagten, wenn Allah will, dann öffnen sich die, wenn er es nicht will, dann eben nicht. Und sprangen also mit unsauber gefalteten Fallschirmen, was also bei den alten Modellen dazu führte, dass sie sich nicht öffneten. Beim neuen versucht man da jetzt, und das ist das Schlimmste, wenn du einen Fallschirm nicht öffnest, im Leben eines Fallschirmspringers. Anyway, das ist nicht, was wir tun sollen. Wir müssen ehrlich und aufrichtig bemüht sein, unsere Fehler, die wir haben, zu berichtigen. Aber solange es uns ernsthaft ist, um eine intime Berührung mit der absoluten Wahrheit zu haben, also mit einem direkten Kontakt mit Krishna, wird Krishna den Devoti beschützen. So, ein anderer Punkt, ich möchte noch zwei kleine Punkte machen. Ein anderer Punkt ist, dass jemand, der diese Chance bekommen hat, diesen Pfad zu betreten, ebenfalls eine Verantwortung sieht. Sofort, ich will hier was ganz Schönes vorlesen. Ja. Es wird hier von Brahma gesprochen, dem zuerst in dem Herzen das transzendentale Wissen offenbart wurde von Krishna. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Adi heißt ursprünglich und Kavaye der ursprüngliche Dichter. Brahmaji wird als ursprünglicher Dichter verfasst, weil er eine unglaubliche Komposition vollbracht hat in Form der Brahma Sanghita, die in vielen Tempeln morgens gechantet wird. Das ist eine Lobpreisung Krishnas, die eben vom Brahma stammte, nachdem er Krishna von Krishna gesehen wurde. Also nachdem er Krishna wahrgenommen hatte. Und jetzt heißt es, Brahma schafft nicht nur die Körper der Lebewesen, also schafft nicht nur die materielle Welt und die verschiedenen Körper, sondern er verbreitet auch seine Party, um die gefallenen Seelen zurückzubringen. Party im Sinne, ja, Partei könnte man fast sagen. Party, aber Partei ist so wahnsinnig politisch. Lass uns bei dem Wort Party einfach bleiben, das ist ein englisches Wort. Diese Party nennt man die Brahma Sampradaya und jedes Mitglied bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Datum, ist von Natur aus damit beschäftigt, die gefallenen Seelen zurück nach Hause, zurück zu Gott zu bringen. Der Herr ist sehr begierig, seine Teile und Teilchen zurückzuhaben. Niemand ist ihm deswegen lieber als solche, die Aufgabe auf sich nehmen, die gefallenen Seelen zurück zu Gott zu bringen. Jeder, der die Mission des Herrn in der Linie der Brahma Sampradaya predigt, ist dem Herrn immer lieb. Und weil der Herr mit solch einem Prediger dieses autorisierten Pfades sehr zufrieden ist, schüttelte er ihm die Hände in großer Zufriedenheit. So, jemand, der, also die schüttelt die Hände in großer Zufriedenheit, ist nicht wörtlich zu nehmen. Es ist, dass Krishna sehr, sehr zufrieden ist und ihn Gottgeweihten umarmt. Das ist, was passiert. Der Transzendentalist ist in einer Umarmung mit dem Herrn, der Herr ist in einer Umarmung mit dem Gottgeweihten. So, der Transzendentalist. Wer also die, manchmal fragen uns die Leute, arbeitet ihr nicht? Oder was macht ihr den lieben langen Tag? Und wir, unsere Antwort sollte sein, wir sind in einer absolute transzendentalen Party drin. Ja, Partie, sagt man, gibt es nicht sowas in dem deutschen Partie? Wir sind in einer absoluten transzendentalen Bewegung. Aus Ermangelung einer besseren Übersetzung. Drin, und die hat eine absolut revolutionäre Mission. Nämlich die gefallenen, bedingten Seelen, die in dem Ozean von Geburt und Tod existieren und da vergängliche Königreiche aufbauen wollen, die zu erleuchten. Das ist die größte Arbeit, die wichtigste Arbeit. Dafür lohnt es sich, einen Präsidentenposten fallen zu lassen, den man hat, was zu schweigen von einem Universitätsstudium oder einem, ich sag mal schnell, einem irgendeiner Position in der materiellen Welt. Denn Krishna ist sehr zufrieden für jemanden, der diese Arbeit tut. Die höchste Vollkommenheit des Lebens besteht nicht darin, einfach weltliche Dinge anzusammeln, sondern den Herrn in einer direkten Wahrnehmung zu erkennen. Dies kann von jedem erreicht werden, der absichtlich den hingebungsvollen Dienst zum Herrn ausführt, wie er in den offenbarten Schriften erwähnt wird. So, ich möchte jetzt zum Schluss noch einen letzten Punkt machen. Das ist mehr ein persönlicher Punkt. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier kommen sollte, hinkommen konnte, nach Weimar. Wir hatten damals unser erstes Programm in Weimar gegeben, gleich nach der Wende, ich weiß es noch genau, haben Shraddha Prabhu und einige in meiner Preaching-Gruppe waren auf dem Wege nach Berlin, und das Avatar Prabhu hatte ein Programm im Turm arrangiert, glaube ich, das war so ein Jugendtreff oder ein kultureller Treff vielleicht, besser so. Wir hatten noch ein bisschen Zeit gehabt und setzten uns vor das Schillerhaus, oder ist das Goethehaus oder das Schillerhaus? Gibt es beides, aha, oh. Wir saßen, wo der große, so ein großer Platz ist, jedenfalls. Das ist das Goethehaus gewesen. Und wir machten Kirtan, und ich kann mich deutlich daran erinnern, es kamen recht viele Leute zusammengelaufen, die angezogen waren, und dann bin ich schnell aufgestanden und habe gesprochen, und eine Traube von Leuten waren dann da, und war ganz angetan von der Aufnahme, die die Geweihten unter der in der Öffentlichkeit trafen, und dachte, dann hatten wir dann ein Programm, das war auch, naja, es war, viele Leute waren recht zögerlich, aber es war am Ende eine sehr interessante Stimmung, wo wir verschiedene Leute, die wir jetzt immer noch kennen, die aber in Westdeutschland sind, da studieren, kennengelernt haben. Und ich dachte immer, dass das sich direkt anbietet als ein Ort, wo spirituelles Wissen verbreitet wird. Jetzt finde ich es einfach sehr nice, dass Krishna hier einen Tempel gegeben hat, und die Devotees, die in ihrem Herzen das als eine Aufgabe akzeptiert oder angenommen haben, hier etwas zu machen, vielleicht nicht gerade nur in Weimar, vielleicht hat Krishna einen anderen Platz vorgesehen, aber hier in dieser Gegend, wo an und für sich ein sehr ein guter Ort ist, um Krishna-Bewusstsein zu verstehen. Hier war immer noch so ein bisschen weltliche Kultur, sodass die Leute nicht so entsetzlich auf die Shudra-Ebene gekommen sind. Jetzt also, man hört die Zeit zu und dann bumm, kommt es zum Stopp. Der Strom der Information wird plötzlich auf den Sommer dran haben. Gut, also ja, bitte.
Was macht das von Lebewesen gleicher Sicht, das stört dann das Lebewesen gleicher Sicht betrachtet. Und das manchmal auch vorkommt, dass unter Gott verweilen, dass man von dem einen mehr distanziert ist, beziehungsweise zum anderen vielleicht.
Ja.
Und ist das nicht auch natürlich? Also gibt es sicher auch so eine Beziehung zu verschiedenen Leute, die es haben, weil
die
anderen geordnet sind, die auch das gleiche Leben stehen.
Ja. Narottamdas Thakur beispielsweise hatte sich immer gesehnt nach der Gemeinschaft mit Ramachandra. Ramachandra Sangamage Narottamdas. Er wollte immer mit Ramachandra zusammen sein. Er war aber auch sehr speziell, Ramachandra. Der war speziell. Also ich möchte euch ganz kurz nur die Geschichte von Ramachandra erzählen, weil die ist wirklich so gut, die muss man einfach wissen. Ramachandra heiratete in einer sehr schönen aristokratischen Familie, Und er war auf einer Sänfte, ließ sich tragen von Sänftenträgern und war also mit seiner Angetrauten in einer Sänfte. War also dabei, voll ins weitere Leben einzusteigen, als er unter einem Banyanbaum Srinivas Acharya sah, der dort diskutierte, ich glaube mit Narottam, das Thakur, die waren auch Freunde Srinivas. Und er sah, wie die in Liebe zu Gott in transzendentaler Ekstase sprachen über Krishna. Und blickte aus seiner Sänfte, ihn konnte keiner sehen, weil das zu war, seiner goldenen Sänfte heraus und sah, als er die beiden Asketen sah, das ist das wirkliche Leben. So, er ging dann, das war, die Hochzeit war eigentlich zu Ende, er wurde jetzt zu seinem Hause gebracht mit seiner Frau zur Hochzeit nach. So, als seine Frau gelobet sei, sie, als sie dann eingeschlafen war, stieg unheimlich auf. Er konnte nicht anders. Er hatte so eine transzendentale Anziehung. Und ging dann direkt aus dem Ehegemach in die zu diesem Baum und bat Srinivas Acharya um Unterweisung. Jetzt, er war eigentlich eingeweiht von Srinivas Acharya, aber er wurde der beste Freund von Narottam Das Thakur, aufgrund seiner Insage, denn Narottam ist auch sehr entsagt, wie wir alle wissen. Auch sehr entsagt. Die haben sich gefunden, sozusagen. So, diese Freundschaft im hingebungsvollen Dienst ist da. Wir entwickeln auch im Krishna-Bewusstsein Freundschaften und kultivieren die und suchen die immer. Und natürlich ist es so, dass wir uns zu anderen mehr angezogen fühlen, weil in ihrem Austausch wir merken, wie wir Krishna bewusster werden. Das heißt jedoch nicht, das ist sehr wichtig, diese Veda-Gatha-Sati, ein so schönes Sanskrit-Wort. Muss man sehen, ob ich es genau richtig habe. Veda-Gatha-Sati. Ja, Veda-Gatha-Sati. Dass diese Mentalität uns dazu führt, andere als unsere Feinde zu sehen. Sieh mal, Adishesh, das ist der in der materiellen Welt, da entwickelt sich immer ein Parteiengeist, der nur existieren kann durch Abgrenzung vor anderen. So definiert man sich im materiellen Leben. Nicht? Ich bin Skinhead, das ist ein blöder Punk, ich bin Kathole, oder wie diese Typen heißen, die Katholiken, ich bin ein Kathole und das ist ein Evangelo, nicht? Und so weiter und so fort. Da werden immer diese Grenzen getan. Wir, obwohl wir Freundschaften entwickeln, heißt das nicht, dass wir andere, sagen wir, nicht mehr als, dass wir andere nicht als spirituelle Seelen und als Krishna sehr lieb verstehen. So ist das zu sehen. Was Adishesh sagt, ist wahr. Im spirituellen Leben machen wir Folgendes, dass wir diejenigen, die jung sind im spirituellen Leben, mit großer Aufmerksamkeit und großer Fürsorge versuchen, ihnen zu helfen und ihnen Inspiration zu geben. Mit denjenigen, die auf einer spirituellen Stufe sind, wo es zwischen uns zu einem Austausch kommen können, wo wir von ihnen lernen können, schließen wir intensiv eine Freundschaft. Und denjenigen, die weitaus fortgeschrittener sind als wir, von ihnen versuchen wir zu lernen, indem wir uns in einer demütigen Haltung nähern. Wir machen also da Unterschiede, aber niemals Asati, diese verheerenden Unterschiede, wo man plötzlich dann so mit Missgunst angeschaut. Schön, ich möchte hier zu einem. Ja? 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 Gut.
Ich hatte mal eine Stelle gelesen, dass hier verschiedene obligatorische Pflichten auch für Brahmen, unter anderem auch das Gespenden geben.
Ja.
Auf der anderen Seite hat man etwas gesagt, dass Brahmen auch jemanden die Gespenden annehmen sollen.
Ja.
Ja,
es sind die es gibt verschiedene Einweihungen ins spirituelle Leben für unsere Freunde. Die erste ist die Harinam-Einweihung, die zweite ist die Brahmana-Einweihung und dann gibt es noch eine andere Einweihung, Sanyas, und so weiter. So, ein Brahmana hat verschiedene Pflichten. Eine Einweihung ins spirituelle Leben bringt auch höhere Verantwortung mit sich. Eine ist zum Beispiel, Wissen aufzunehmen und Wissen zu geben. Das ist eine Pflicht des Brahmanas. Wenn der Brahmana diese Pflicht nicht ausübt, wird er unauthentisch. Dann fühlt er sich auch nicht wohl. Das merkt er sofort. Und eine ist, Spenden anzunehmen. Ein Brahmana ist berechtigt, Spenden anzunehmen und sie in Krishna anzubeschäftigen. Und er sollte auch Spenden geben. Das ist mir natürlich sehr, sehr bewusst geworden. Ich habe in den letzten Wochen oder vorletzten Wochen viele Spenden gekriegt. Und diese sollten nicht bei mir landen, sondern sofort in Krishna spenden, solche Spenden geben. Die höchste Form der Spenden ist es, was zu Vaishnavas zu geben, zu Transzendentalisten zu geben, denn das, was man dorthin gibt, wird sofort in Krishnas Dienst gestellt. Das macht ein Brahmana. Wenn er Geldspenden bekommt oder Geschenke bekommt oder Land geschenkt kriegt, gespendet kriegt, was früher üblich war, oder sogar ein Dorf oder Kühe, das waren alles Spenden, die ein Brahmana früher bekam. Heute ist es mehr Geld oder Pullover oder Socken und so weiter. Sollte das sofort in Krishnas Dienst gestellt werden. Das soll nicht bei ihm landen. Er nimmt das, was er selber für seine Situation braucht, weil er ja auch ein Diener Krishnas ist und den Dienst weitergeht. Und dann gibt er die Spenden und so weiter in Krishnas Dienst. Nicht? Sehr wichtig. So, du brauchst also nicht, wenn du rumgehst, auch jetzt habe ich beim Zeitgetan, habe ich Bücher verteilt und habe so und so viel Spenden gekriegt, 53 mal 80, dass du jetzt gehst und das zu den Trickern verteilst, nicht, wo man ja nicht in Ehren, nicht, und so weiter und so fort. Und du denkst, jetzt bist du sehr brahminisch. Nein, das ist mehr ein Spenden in der Erscheinungsweise der Unterschied, weil du da Schnaps trinken erlaubt. Die Devotees haben übrigens in Amerika eine absolut gute Sache gemacht. Es gibt viele Amerikaner, die werden ständig von Bettlern Amerika, ihr könnt euch das nicht vorstellen, es gibt so viele Bettler dort, so viele Obdachlose, so viele Geschädigte durch diesen unmenschlichen Kapitalismus. So, da kommen viele zu den Passanten in Einkaufszentren und fragen natürlich um Geld. Und die Passanten wollen das nicht so gerne geben, weil sie wissen, das landet bei Wermut und bei Alkohol. Und das wollen sie nicht fördern, weil das ja denen so schadet. Ne? So, diese Passanten können von den Devotees Tickets kaufen, so Meal-Tickets, so Food for Life, ne? So Nahrungskarten, die kosten vielleicht $2 oder so, was halt so ein Mal in der Herstellung kostet. Und dann gehen die, und wenn so ein Bettler kommt oder so ein Geschädigter, ja, Geschädigter, dann geben die ihm kein Geld, sondern so eine Mahlkarte, eine Essenskarte. Und dann geht er zu unserem Platz in der Innenstadt, wo wir Prasadam gekocht haben, und gibt die ab, und dann kriegt er ein Mahl. Und isst Prasadam. Und es wird so geläutert, und vielleicht eine reine Seele. Nicht? Die Prasadam, wenn es lange gegessen wird, das hat seine Wirkung. In bescheidenen Mengen, die weder zu viel noch zu wenig sind. Das ist halt eine Wirkung natürlich. So machen wir das immer. Das ist eine schöne Idee. Ne? So machen wir das immer. Finde ich großartig, die Idee. So, Spenden sollte nicht unwissend gegeben werden, sondern zu Vaishnavas. Und du kannst auch Geld, was dir gegeben wird, in Krishnas Dienst beschäftigen. Aber so wie du es in deinem Dienst beschäftigst, wird das umgesetzt, was du tust. So ist das gemeint. Ja? Gut. Hare Krishna. Und Leute, viel Erfolg.